Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter. Ja, schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind hier beim Podcast Wissenstransfer. Mein Name ist Detlef Rüsing und ich führe Sie heute durch diesen Podcast. Anders als bei unserem ersten Podcast, der bereits im November des vergangenen Jahres erschienen ist, werden wir es jetzt so machen, dass dieser Podcast Wissenstransfer jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint. Ziel des Ganzen ist es, dass die Menschen, die nicht die Gelegenheit haben oder nicht die Zeit haben, unsere Inhalte auf unserem Blog oder auf unserem YouTube-Kanal zu verfolgen und gegebenenfalls diskutieren, dass sie auf anderem Wege diese Inhalte hören können. Jeweils am Ende eines Monats können Sie so die Beiträge des Dialogzentrums auf anderem Wege hören. Sie müssen nicht mehr unsere Seite aufsuchen, unsere Social-Media-Kanäle wie unseren Facebook-Kanal, unseren YouTube-Kanal oder eben unseren Blog, sondern wir nehmen die Inhalte, die sich auch per Audio vermitteln lassen, auf und senden diese nochmals über den Podcast, sodass Sie eben am Ende eines Monats die Inhalte des Dialogzentrums hören und dann gegebenenfalls auf unserem Blog oder wo auch immer kommentieren können. Ich weise nochmal auf unserem Blog hin, also www.dzla.de. Genug der Vorrede. Was erwartet Sie heute im Podcast des Dialogzentrums? Insgesamt habe ich mir 5 Teile vorgenommen, die ich Ihnen mitteilen möchte. Wir werden eine knappe Stunde brauchen für das Ganze, aber Sie müssen den Podcast ja nicht am Stück hören oder können gegebenenfalls auch vor- oder zurückspulen. Punkt 1. Ich möchte mit Ihnen ein paar Gedanken am Anfang teilen zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt. Nämlich, das Thema ist, wer kann am besten was vermitteln? Also, einfache Frage, aber schwierige Antwort. Heißt nichts anderes als das, müssen die Menschen, die Wissen vermitteln, selber vom Fach sein, um Wissen zu vermitteln? Oder ist es vielleicht sogar besser, dass die Leute, die Wissen vermitteln, Menschen sind, die von außerhalb kommen, von außerhalb einen Blick darauf nehmen und dann Wissen versuchen zusammenzufassen und weiterzuvermitteln? Das ist das Erste. Dann die Punkte 2, 3 und 4 sind jeweils Sendungen, die auf unserem Blog gelaufen sind, die wir Ihnen auch in diesem Podcast eben nicht vorenthalten wollen. Das erste ist, der Kollege Christian Müller-Hergel hat zum Thema, also in der Reihe Kritisches Glossar, in dem es darum geht, Begriffe zu diskutieren oder neu zu formulieren, darüber nachgedacht, was der Begriff der Rastlosigkeit, der Restlessness bedeutet und wie man diesen Begriff sehen kann. Das zweite ist, in dem Punkt auf die Schnelle, der erschienen ist im Januar, auch also am Anfang dieses Monats, ist es so, dass es um neueste Erkenntnisse zum Thema herausforderndes Verhalten bei Demenz geht. Und als dritten Punkt nehmen wir nochmal einen Beitrag aus dem Dezember des vergangenen Jahres auf, nämlich wir werden Ihnen hier in diesem Podcast noch einmal das Haustheater senden. Das Haustheater ist ein Format des Dialogzentrums, in dem der Christian Müller-Hergel und meine Wenigkeit jeweils ein Thema miteinander diskutieren, mal kontrovers, mal sind wir einer Meinung. Und in diesem Haustheater, das stattgefunden hat im Dezember, geht es darum, wie eigenständig eigentlich Pflegende in ihrer Arbeit sind, welche Rolle haben Pflegende, welche müssten sie haben, braucht es neue Rollenbeschreibungen oder geht es eher darum, die Beschreibungen tatsächlich auszufüllen, die uns schon bereits vorgegeben ist in der Pflege. Also, alles sehr spannend, lassen Sie sich überraschen und wir starten jetzt. Nur ein kurzer Gedanke. Ja, also das Thema, über das ich mit Ihnen jetzt kurz sprechen möchte und Sie zur Diskussion anregen möchte, ist folgendes. Wenn ich an meiner Zeitschrift arbeite und Autorinnen und Autoren für meine Zeitschrift suche oder auch hier im Dialogzentrum, kommen immer mehr Menschen auf mich zu, die schreiben wollen, die nicht vom Fach sind, sprich, die sind nicht aus der Pflege, nicht aus der Pflegewissenschaft oder einer artverwandten Disziplin, sondern die zunächst einmal Journalisten sind. Die bieten mir also an, zu einem bestimmten Thema in der Versorgung, in der gerontopsychiatrischen Versorgung etwas zu schreiben. Wenn sie das tun, ist das ausgesprochen fundiert, sehr gut recherchiert. Sie haben Studien zusammengefasst oder ähnliches, also großartig gemacht und man gewinnt eine Menge Informationen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sozusagen vom Fach sind oder vielleicht direkt aus der Pflege sind. Und das ist nicht so einfach, welche zu finden, die aus der Pflege sind und darüber auch schreiben wollen. Aber wenn man die findet, die bringen natürlich etwas mit, was diese Journalisten nicht haben. Die bringen sozusagen Innenkenntnisse mit und man fühlt deren, verzeihen Sie mir diese Ausdrucksweise, aber man fühlt deren Artikel eine innere Verbundenheit an, eine innere Verbundenheit mit dem Thema an, manchmal eine regelrechte Begeisterung oder auch eine Ablehnung bestimmter Themen. Das heißt, zwei völlig andere Arten und Weisen, über einen Umstand zu schreiben. Ja, einmal sehr journalistisch wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, mit diesem Prädikat, möglichst objektiv zu schreiben und möglichst sachlich zu informieren. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die in der Materie stecken oder vielleicht sogar in der Arbeit stecken, über die sie schreiben, in dem Projekt stecken oder wie auch immer, die natürlich mit einer ganz anderen Innenansicht anders formulieren. Aus beiden kann man in meinen Augen sehr viel gewinnen. Aber ich glaube schon, dass es, also auf mich zumindest, wirken beide Arten zu schreiben anders. Und ich gestehe, dass ich beim Lesen gerne lieber zunächst die Erfahrungsberichte und die Berichte von Menschen mit Innenansicht lese. Auf der anderen Seite, wenn ich mich informiere und Studien lese, sind die natürlich auch sehr objektiv geschrieben oder versucht, objektiv zu schreiben. Was mich also interessieren würde, ist Ihre Meinung dazu. Halten Sie das eine besser für besser als das andere? Sind Sie der Meinung, dass man beides braucht? Und wie müssten die sich ergänzen? Oder wäre nicht vielleicht das Beste jemand, der zwar eine Innenansicht hat, aber trotzdem in der Lage ist, objektiv zu schreiben? Also das sind Gedanken, die ich im Moment mache, weil ich glaube, dass der Ton und die Art, wie man etwas schreibt, ganz viel Einfluss darauf hat, wie Dinge von Menschen aufgenommen werden. Also, schreiben Sie mir auf den Blog, mir oder uns auf den Blog des DZLA, also www.dzla.de, und diskutieren Sie mit uns. Das würde mich sehr freuen. Nur ein kurzer Gedanke. Ja, das nächste Thema. Am 13. Januar 2020, also vor knapp zwei Wochen, erschien auf dem Blog des Dialogzentrums eine weitere Folge unserer Serie Das kritische Glossar. In dieser Serie nehmen wir uns Begriffe aus der gerontopsychiatrischen Pflege vor und beleuchten und diskutieren diese nochmals. In dieser Folge geht es um den Begriff oder um das Konzept der Rastlosigkeit, der Restlessness. Und der Kollege Christian Müller-Hergel teilt mit Ihnen die Gedanken. Sie können dieses kritische Glossar natürlich auch auf unserem Blog als Video sehen. Also, ab geht's.
Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie heute wieder willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe unseres Glossars. Also einen Begriff, den ich ein bisschen mal vorstelle und diskutiere, und zwar den Begriff der Rastlosigkeit, der Restlessness. Na, das wird doch oft unter dem Begriff abweichendes motorisches Verhalten diskutiert. Gemeint wird damit so ein unfokussiertes, zielloses Herumgehen, das die Menschen nur für kurze Zeit unterdrücken können, das oft von der Umgebung als sozial unangemessen betrachtet wird und meistens für die Person auch mit Stress verbunden ist. Also sie haben eine Unruhe, sie müssen sich bewegen, sie müssen was machen, aber das führt zu nicht so richtig was. Und das ist schwer, das zu erklären. Also rein neurobiologisch vermutet man natürlich, dass dort bestimmte Hirnstrukturen geschädigt sind und daran beteiligt sind, aber man weiß eigentlich nicht genau welche. Also ganz eindeutig ist das nicht identifiziert. Also ob das die Basalganglien sind oder ob das andere Elemente sind, die hier also entscheidend sind, ist nicht klar. Beim Verhalten, so bei der Verhaltensanalyse ist das auch schwierig, weil man kann nicht sagen, wodurch dieses Verhalten sozusagen belohnt wird. Also viele Verhaltensweisen, zum Beispiel beständig auf die Toilette gehen wollen oder jemanden rufen, da kann man ja sagen, naja, das wird dadurch belohnt, dass dann immer einer kommt, ja. Aber diese Unruhe wird eigentlich durch nichts wirklich belohnt. Dann gibt's noch so ein Schwellenmodell, ne? So, wo man denkt, ja, also bestimmte Reize, Geräusche, Enge, Dunkelheit könnte das auslösen. Aber das würde eher zur Ängstlichkeit passen, also dass die Leute ängstlich sind. Also die Menschen, die aber in diesem Sinn rastlos sind, sind nicht unbedingt ängstlich. Naja, und dann haben wir so die übliche Erklärung, das ist sozusagen, wenn einem nichts mehr einfällt, dann kommt man immer an mit den unerfüllten Bedürfnissen. Ja, was könnte es denn sein? Nicht? Und da muss man aber sagen, es gibt keine spezifischen unerfüllten Bedürfnisse, die dann in der Regel mit dieser Art von Rastlosigkeit einhergehen. Am ehesten denkt man da an Schmerzen, ja, so, oder an Langeweile. Das ist vielleicht am ehesten plausibel, aber nicht alle Leute, die rastlos sind, sind deswegen gelangweilt oder haben Schmerzen. Also, das heißt, im Modell kann man im Moment Rastlosigkeit nicht wirklich befriedigend erklären. Aber man muss es abgrenzen. Also abgrenzen vom zielgerichteten Wandern, wenn die Leute also ganz gezielt zum Beispiel nach Hause wollen oder ins Geschäft wollen oder zur Arbeit möchten. Man muss es abgrenzen von dem, was man so Agitiertheit nennt. Ja, Agitiertheit, das geht oft eher auch so mit vermehrtem Stress, aber auch mit Verletzung sozialer Normen einher. Das ist bei Rastlosigkeit eigentlich nicht so der Fall. Man muss es abgrenzen von Ängstlichkeit. Ja, also Ängstlichkeit geht zwar oft auch mit dieser Rastlosigkeit einher, aber nicht notwendigerweise. Es ist also ein eigenes Phänomen, das man abgrenzen muss von Wandern, Agitiertheit und Ängstlichkeit. Ja, die Autoren, die sich damit jetzt befasst haben, die haben dann abschließend versucht, Rastlosigkeit als eigenes Phänomen zu definieren. Und zwar eine motorische Aktivität mit eingeschränkter Kontrolle. Also ich mache etwas, ohne dass ich diese Aktivität kontrollieren kann. Also da ist ein gewisses dissoziatives Element dabei. Es geschieht mir sozusagen mehr, als dass ich es tue. Und das von anderen als übertrieben, als exzessiv, als unangemessen beurteilt wird. Dann das zweite Element, es ist sozusagen unproduktiv und desorganisiert. Das heißt, es führt zu nichts. Es folgt also keinem erkennbaren Zweck. Also es kommt nicht irgendwann mal zu Ende, sondern es ist sozusagen fortlaufend. Und das dritte ist, es geht ein gewisser Stress damit einher. Ja, also das kann Ängstlichkeit sein, das kann Aufgeregtheit sein, das kann so eine Getriebenheit sein, ja, dass man damit nicht aufhören kann. Also man merkt deutlich, der Person geht's dabei nicht gut. Und abzugrenzen ist es, wie gesagt, vom Wandern. Es ist kein Fluchtverhalten. Ja, es liegen keine anderen schweren psychiatrischen oder psychischen Störungen vor, die das erklären können. Und es ist keine neurologisch bedingte Erklärung, wie zum Beispiel Parkinson. Also es gibt nicht irgendwie einen bestimmten Neurotransmitter, der da jetzt fehlt und den man eindeutig mit diesem Phänomen der Rastlosigkeit in Verbindung bringen kann. Ja, und kein Delir. Ja, auch das liegt nicht vor. Ja, soweit mal heute ein Konzept Rastlosigkeit, das übrigens mit verschiedenen Erkrankungen einhergehen kann. Also das ist nicht nur etwas bei der Demenz, auch bei der Depression kann man Rastlosigkeit beurteilen. Also eher ein gerontopsychiatrisch-geriatrisches Querschnittsthema, das sich durch unterschiedliche Krankheitsbilder hindurchzieht. Okay, soweit für heute Glossar die Rastlosigkeit. Dankeschön.
Ja, soweit Christian Müller-Ergel zum Thema Rastlosigkeit im Rahmen unseres kritischen Glossars. Verzeihen Sie ein bisschen den Ton. Wir haben versucht, noch daran zu arbeiten, weil wir haben es draußen aufgenommen. Komischerweise fällt das im Video nicht so auf, aber ich denke, es war trotzdem gut zu verstehen. Zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist aus einer weiteren Serie unseres Blogs, nämlich auf die Schnelle. Das heißt, kurze Gedanken, die man hat oder neueste Erkenntnisse, die man beim Lesen, beim Recherchieren gefunden hat, kurz zusammengefasst. Und genau das macht jetzt nochmals Christian Müller-Hergel, nämlich neueste Erkenntnisse, neueste und Diskussionsbedarf zum Thema herausfordernde Verhaltensweisen. Okay.
Etwas auf die Schnelle. Es gibt ja dieses Konzept des herausfordernden Verhaltens. In der Literatur nennt man das auf BPSD, also Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Im Mittelpunkt dieses Verhaltens steht die sogenannte Agitiertheit. Und darunter versteht man Menschen, die sehr unruhig werden, die sehr angespannt sind, teilweise auch so einen Negativismus haben, eine Feindseligkeit, sehr erregt sind. Für diese Menschen, da gibt es eine enorme Fülle von Forschungen und da werden in der Regel so bestimmte Interventionen empfohlen. Jetzt war zum Beispiel gerade noch eine große Übersichtsarbeit von Scales im The Gerontologist. Das ist so die amerikanische Hauspostille der dortigen gerontologischen Gesellschaft. Naja, und da empfehlen sie so die üblichen Dinge, also man soll so multisensorisch stimulieren, zum Beispiel mit Snuseln, man soll psychosozial was machen, also zum Beispiel Erinnerungsarbeit leisten und dann sprechen die auch noch über Pflegeprotokolle. Das ist so eine Idee, dass man versucht, möglichst so Routinen und Rituale von Menschen so aufrechtzuerhalten, wie sie es kennen, damit es kein Widerstandsverhalten oder Abwehrverhalten gibt. Spannend war, dass in einer sehr großen englischen Studie von Mellon 2019, also aus diesem Jahr, Mitarbeiter befragt wurden, ob sie diese Möglichkeiten überhaupt nutzen. Und wenn sie die nicht nutzen, was sie denn stattdessen machen? Und das Ergebnis war spannend. Die haben nämlich gesagt, dass sie all diese Sachen gar nicht tun. Also die gibt es weder multisensorische Stimulationen, noch sehr viel Erinnerungsarbeit, noch so viel Pflegeprotokoll, das machen die gar nicht. Stattdessen empfehlen die ganz andere Sachen, zum Beispiel die jeden Menschen individuell behandeln. Für Schmerzfreiheit sorgen ist ganz wichtig. Sich für Gespräche Zeit nehmen. Den Ursachen eines Verhaltens nachgehen. Möglichst viel Bewegungsraum und Bewegungsfreiheit bereitstellen. Und die einzige Intervention, die sie dann erwähnen, die sich so ein bisschen deckt, das ist Musik und Tanz. Ja, also das beschreiben die so. Und im Endeffekt sagen sie, Kommunikation und Interaktion mit diesen Menschen, sich Zeit nehmen, ist sehr viel wichtiger als diese ganzen sogenannten evidenzbasierten Interventionen, mit denen sie in der Praxis gar nichts anfangen können. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, so wo man jetzt mal mit der Forschung erforscht hat, ob die Leute auch das tatsächlich tun, was ja eigentlich das ist, was man tun soll. Und dann sagen die Pflegenden, den machen wir nicht. Wir machen was ganz anderes. Also da sieht man eine enorme Distanz zwischen dem, was sozusagen evidenzbasierte Forschung empfiehlt und dem, was Pflegende praktisch eigentlich für sicher halten. Woran liegt das nur? Interessante Frage. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch eine andere Studie, die fand ich wirklich spannend. Und zwar gibt es in diesem Umfeld herausfordernden Verhaltens so ein dominantes Modell, das nennt sich Need-Driven Compromised Behavior, heißt so viel wie bedürfnisgetriebenes, aber kompromittierendes Verhalten. Nun ja, die Annahme ist, die Leute haben ein Bedürfnis, haben eine innere Not, die können sie aber nicht kommunizieren und deswegen werden sie agitiert, unruhig, verhaltensauffällig. Ja, und da hat man jetzt ein interessantes Experiment gemacht, nämlich man hat sich gesagt, okay, wenn also solche Menschen mit einem unerfüllten Bedürfnis umgeben sind von Mitarbeitern, die sehr gestresst sind, die schlecht ausgebildet sind, die überlastet sind, dann müssten eigentlich die BPSDs oder die Agitiertheit zunehmen. Und umgekehrt, wenn die Menschen in einem Umfeld leben, wo die Mitarbeiter sehr gut ausgebildet ist, wo man eine personenzentrierte Pflegehaltung hat und so weiter, dann müssten diese Verhaltensweisen eigentlich abnehmen. Das hat man dann so in einem randomisiert kontrollierten System verglichen, also hier Einrichtungen, die das machen und dort Einrichtungen, die das nicht machen und hat das über 16 Monate laufen lassen und verglichen und das Ergebnis ist kein Unterschied. Kein Unterschied. Das heißt, ob die Personen dann in einem Umfeld leben, wo Mitarbeiter besonders für sie fortgebildet sind oder nicht, macht in puncto Verhaltensauffälligkeit oder herausforderndes Verhalten offensichtlich erstmal keinen Unterschied. Die Autoren Layburn sind das, Layburn und andere sind das in einem Projekt, das nennt sich MARQ, also M-A-R-Q-U-E, MARQ. Die bieten eher eine neurologische Erklärung an. Die sagen, also gerade bei der Agitiertheit ist es eher so, dass die Leute einfach durch die kognitiven Defizite ihre Umgebung nicht mehr verstehen. Also die kapieren nicht mal, was da passiert. Und wenn man Dinge nicht so routinisiert wahrnimmt und verarbeitet, dann wird man aufmerksamer. Das heißt, ich gucke mich beständig um und schaue so, was passiert denn jetzt hier und was denn hier los? Und ich kann das nicht mehr einordnen, nicht mehr verstehen. Und dadurch, dass ich das nicht mehr verstehen kann, werden Ängste wach. Und jetzt kommt das Zweite, nämlich nicht nur sind die kognitiven Funktionen beeinträchtigt, sondern auch die Fähigkeit, die eigenen Affekte zu regeln. Also die sogenannte Affektregulation oder Affektmodulation. Da ist nämlich so ein Gerät, Hippocampus, das in der Regel bei sehr starken Emotionen sich einschaltet und dann einem sagt, dann richte ich mal nicht so auf, das schaffst du schon, da bist du schon früher mit klargekommen. Genau das funktioniert aber in der Demenz eben auch nicht mehr. Das heißt also, Ängste werden wach, die können nicht mehr runterreguliert werden. Und das Ergebnis ist, die Leute werden immer aufgeregter und erregter und angespannter. Das ist so deren Erklärung. Ja, das heißt nicht, dass Menschen mit Demenz nicht unerfüllte Bedürfnisse haben. Das heißt nicht, dass dieses Modell, need-driven, compromised, also bedürfnisgetriebenes Verhalten, nicht auch hier und dort mal zutrifft. Das heißt aber, dass es wohl doch viele Zustände von Erregtheit, Agitiertheit und anderem herausfordernden Verhalten gibt, wo die nicht gesehenen oder nicht ausgedrückten Bedürfnisse eine Rolle spielen sollen, wo dem nicht der Fall ist. Also wo diese Bedürfnisse keine wesentliche Rolle für dieses agitiertes Verhalten spielen. Ja, soweit mal so ein kurzer Rundumschlag über ganz interessante, spannende Forschungen. In einem der nächsten Newsletter kommen die Sachen noch rein, da könntest du es dann nochmal nachlesen. Bis dahin erstmal, Christian Müller-Hergel für heute, das war's. Tschüss auch.
Ja, das war der liebe Kollege Christian Müller-Hergel in unserer Serie Auf die Schnelle zum Thema herausfordernde Verhaltensweisen. Auch das ist mal wieder wie alles andere auch nachzuhören, nachzulesen, nachzuschauen auf unserem Blog www.dzla.de. So. Das nächste Format, was auf unserem Blog erschienen ist, und zwar schon zum zweiten Mal erschienen ist, ist das Haustheater. Haben wir neu erfunden für das Dialogzentrum. Das ist eins meiner Lieblings, oder eine meiner Lieblingsserien, die wir machen. In dieser ist es so, dass wir einfach Themen, dass der Christian Müller-Hergel und meine Wenigkeit, dass wir uns Themen vornehmen, die uns bewegen und die diskutieren wir miteinander. Also wir bereiten uns ein bisschen vor auf das Thema, setzen uns dann zusammen, stellen ein Mikrofon in die Mitte. Der Kollege Nils Hensel filmt uns und wir diskutieren dieses Thema, ohne dass wir den Anspruch darauf haben, dass wir sozusagen eine Lösung zu etwas finden, zu einem Problem oder dass wir ein Problem in seiner Gänze klären, sondern es geht darum, ein Thema anzudiskutieren und deutlich zu machen, dass es dort eine Menge Klärungsbedarf gibt und vielleicht auch eine Menge offene Fragen gibt, denen nachgegangen werden müsste, denen vielleicht auch in der Forschung, insbesondere in der Versorgungsforschung nachgegangen werden müsste. Also, das nun folgende Haustheater, das wir aufgenommen haben, ich muss einmal nachschauen, am 10. Dezember bereits, also am 10. Dezember des vergangenen Jahres, ist zum Thema der Rolle Pflegender. Also die Frage, die wir uns stellen, ist, welche Rolle haben Pflegende, welche Befugnisse haben Pflegende, wo ist die Position Pflegender? Wo müsste sie vielleicht verändert werden? Wer ist wem weisungsbefugt? Und so weiter. Also, ich kann nur sagen, willkommen im Theater, im Haustheater des DZLA. Willkommen zum Haustheater hier im Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Das ist das zweite Mal, dass wir das machen mit dem Kollegen Christian Müller-Hergel zusammen. Wir beide werden uns wieder über ein Thema unterhalten und diesmal haben wir haben es ja auch angekündigt, Folgendes ausgesucht, nämlich wie eigenständig und selbstbestimmt ist oder handelt Pfleger eigentlich? Was mag das bedeuten? Wenn man sich einfach mal überlegt, dort gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, fragen Sie manche Angehörige, manche Patienten in Kliniken oder sonst wo, die sagen, die sind viel zu selbstbestimmt Pflegende. Die sind unter Umständen viel zu mächtig. Sie können alleine entscheiden, so viele Dinge, und fühlen sich manchmal sogar den Pflegenden gegenüber ausgeliefert. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich mit Pflegenden unterhalten, hören Sie immer wieder von dem seit ewigen Zeiten schwelenden Konflikt der Zuständigkeit. Wann sind Ärzte zuständig, Ärzte sind den Pflegenden in vielerlei Hinsicht weisungsbefugt gegenüber. Also wo liegen eigentlich die Kompetenzen der Pflege und in welchen Momenten können oder dürfen sie entscheiden? Wie ist es beispielsweise, wenn Sie in einem Altenheim oder in einer Psychiatrie arbeiten und ein Klient, zeigt ganz starke, herausfordernde Verhaltensweisen. Sie überlegen, was sie machen sollen, wie sie mit demjenigen arbeiten sollen, damit derjenigen. Müssen sie dann direkt den Arzt einschalten? Müssen sie es dem Arzt sagen? Oder müssen sie direkt die Angehörigen einschalten? Also wo hört pflegerische Kompetenz zum einen, aber auch pflegerische Entscheidungsfreiheit auf? Wo beginnt pflegerische Entscheidungsfreiheit? Christian, muss ich etwas ändern bezüglich der Entscheidungs- oder der Selbstbestimmtheit und der Entscheidungsfreiheit von Pflegenden? Also haben wir da einen Bedarf, Dinge zu ändern an dieser Stelle?
Also wenn man mal die deutsche Situation vergleicht mit Skandinavien oder mit den Niederlanden, dann haben dort die Pflegenden doch einen erheblich erweiterten und auch eigenständigen Bereich. Also viele Menschen landen in der Erstversorgung erst einmal bei Pflegenden, und erst dann, wenn die nicht weiter wissen, dann delegieren die weiter an den Arzt. Mhm. Der Arzt ist da oft eher, sagen wir mal, so tangential zugeordnet. Er ist also nicht unbedingt der Erstversorger. Mhm. Also Pflegende sind dort häufig so qualifiziert, dass sie Menschen gut begleiten können. Das gilt auch für die Psychiatrie. Auch in Großbritannien werden zum Beispiel Pflegende so minimal als kleine Psychotherapeuten ausgebildet, die also Menschen, die Phobien haben, Angsterkrankungen, Depressionen, erstmal so kognitiv-behavioral begleiten, bevor die irgendwann überhaupt mal einen Arzt oder einen Psychotherapeuten sehen.
Ja, aber ist das wünschenswert? Ist das am Ende wünschenswert, dass ich sozusagen, also geht es darum, dass sich der Entscheidungsradius der Pflegenden erweitert und auch das Feld dessen, was sie bestellen, erweitert? Oder geht es darum, dass wir in den jetzt bestehenden rechtlichen Grundlagen eine andere Auslegung des Ganzen bekommen?
Das glaube ich schon. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Ne? Angehörige kommt im Altenheim, es ist 10 Uhr morgens, die Mutter liegt noch im Bett, und die Angehörige fragt die Pflegende, wieso liegt denn meine Mutter noch im Bett? Ja, und dann sagt die Pflegende, wir haben beobachtet, sie möchte gerne länger schlafen und sie möchte nicht geweckt werden. Und die Antwort ist dann vielleicht, meine Mutter, die weiß nicht mehr, was sie will. Die wecken Sie mal ruhig um 8 Uhr, das hat die immer so gemacht, das tut ihr jetzt gut. So, und jetzt ist so für mich so die Frage, wer ist denn jetzt hier der Auftraggeber? Ja. Also ist der Auftraggeber die Angehörige, ist der Auftraggeber der Klient, ist der Auftraggeber vielleicht sogar der Arzt oder jemand andere? Vielleicht habe ich sogar eine Angehörige, die sagt Hü und die andere, sie sagt Hot. Und ich glaube, eine Pflege hat da oft oder ist sehr stark verführt, dann hier nicht so ein eigenes Urteil sich zu bilden, sondern sich nach dem zu richten, wer hier vielleicht am mächtigsten unterwegs ist.
Aber könnte nicht auch sozusagen die Eigenständigkeit, die Selbstbestimmtheit der Pflegenden nicht daran bemessen werden, was sie entscheiden, sondern dass sie sozusagen Herr des Verfahrens sind? Also dass sie das Verfahren moderieren, aus dem dann eine Entscheidung entsteht. Das ist ja etwas anderes, als die Grenzen zu verschieben.
Also das fände ich sehr gut. Also ich denke, wenn man sich mal so anschaut, so im Unterschied zu somatischen Diagnosen werden psychiatrische Verfassungen ja oft auch verhandelt. Also im Sinne von, was bedeuten die im Alltag? Ja? Und da gibt es ja unterschiedliche Beteiligten, da gibt es einen Klienten und dann gibt es vielleicht die Angehörigen und dann gibt es den Arzt. Und der Pfleger, der sitzt vielleicht dabei. Ja, aber die Frage ist, ist der Pfleger eigentlich jetzt beteiligt an dieser Verhandlung, an dieser Ausgestaltung, zum Beispiel wann der Klient entlassen wird oder welche Maßnahmen er bekommt oder wie man ihn fordert und fördert oder unterbricht. Mhm. Ja, also zum Beispiel, dass ich im Alltag damit beschäftigt bin, eher positive Gedanken in Kontakt zu bringen, positive Erinnerungen in Kontakt zu bringen, oder bin ich nur mit der Ernährung, mit dem Aufstehen und mit dem Medikamentenregime befasst? Ich würde mir wünschen, dass die Pflege genau in diese Verhandlungsposition kommt, also wo sie im Grunde genommen so schaut, inwiefern kann der Patient das doch auch noch selber bestimmen, aber inwiefern muss ich doch auch die Interessen der Angehörigen berücksichtigen und inwiefern muss ich Tagesverfassung berücksichtigen. Das heißt, dass ich dort in so eine Situation komme, die unterschiedlichen Anliegen der Beteiligten zu verhandeln und zu tragfähigen Lösungen zu kommen.
Wenn wir über Selbstbestimmtheit reden, dann heißt das nicht nur am Ende das letzte Wort zu haben, sondern kann auch, wie wir gerade gesagt haben, dass man sozusagen führend ist, darin einen Prozess zu moderieren. Genau. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, obwohl es aus dem somatischen Bereich ist. Wir erleben ja immer noch, dass wir hier bei uns Wundschwestern und so weiter ausbilden. Also sehr häufig sind es ja die Pflegenden, die die Wunden eines Menschen beobachten, die sie verbinden und die sozusagen die Wunden auch beurteilen können und zusätzliche Ausbildungen machen, um das alles noch besser zu machen. Das Rezept aber dann, um die Wunden zu verbinden und die möglichen Salben und Medikamente, die gegeben werden, das wiederum muss dann der Arzt bestimmen. Und auch das ist in anderen Ländern, blickt man über den Tellerrand anders. Dort ist es anders, da ist derjenige oder diejenige, die sozusagen das Verfahren als solcher beherrscht, auch derjenige oder diejenige, die entscheidend ist dafür, was am Ende gemacht wird. Und ich denke, das ist ein Punkt. Ich möchte einen anderen Aspekt nochmal. Wozu würde das führen? Also ich möchte nochmal das Konzept der Selbstbestimmtheit und der Selbstwirksamkeit in den Raum stellen. Es gibt ja Studien, die auch besagen, dass wenn ein Pflegender, eine Pflegende das Gefühl hat, etwas tun zu können und dass das, was sie macht, auch Wirkung macht oder wie man häufig oder wie ich so gerne sage, einen Unterschied macht, dass das auch etwas mit der Arbeit macht und am Ende auch mit dem Outcome desjenigen. Mhm. Glaubst du auch, dass wenn es klarer wäre, für was Pflegende zuständig sind und was auch ihrem Können entspricht, dass das auch die Qualität der Pflege verbessern würde?
Ja, das ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das mit diesen, wie nennt man das, Tätigkeiten, die für die Pflege reserviert sind, Vorbehaltstätigkeiten, ja, ob das so wirklich der Punkt ist. Also für mich hat Pflege eher so die Rolle einer Anwaltschaft, einer Assistenz, die sich über sehr viele Lebensbereiche...
Eine Assistenz von wem?
Eine Assistenz des Klienten.
Des Klienten.
Aber unter Umständen auch der Familie.
Okay. Ja,
also ne, wenn ich jetzt in der Psychiatrie arbeite und Herr Meier wird entlassen, dann ist natürlich die familiäre Situation, in die hinein er entlassen wird, für mich mit ein pflegerischer Auftrag. Jedenfalls sollte man das gemeindepsychiatrisch so betrachten. Ja. Ja, also ich kann nie nur den Klienten sehen, sondern ich sehe als Pflegender auch das Umfeld und die anderen Personen, die da eine Rolle mitspielen. Und ich sage das nochmal so, also Pflege ist für mich immer so an diesem Schnittpunkt von Regelwissen und hermeneutischem Wissen. Also Regelwissen, so das, was eigentlich jetzt für dich wichtig wäre, deine Medikamente zu nehmen und so viel zu trinken und dich zu bewegen und dies und das, aber dann auf der anderen Seite wahrzunehmen, ja, wie ist der Mensch im Moment mit sich unterwegs, was ist auch zumutbar, welchen Schonraum benötigt er, welchen Rückzug braucht er auch, damit er im Grunde genommen die Therapie ertragen kann. Und da muss ich im Grunde genommen beständig in diesem, ich sag mal, Verhandlungsraum bleiben. Ich nenne das immer so Übergänge ermöglichen, Schwellenängste abbauen, Brücken schlagen, vielleicht teilweise sogar auch verführen. Also wie kann ich den Klienten verführen, bestimmte gesundheitliche Maßnahmen auch zuzulassen, die er eigentlich gar nicht so mag, von denen ich aber sicher bin, dass es ihm gut täte. Aber immer unter Beachtung seiner Grenzen. Und darin sehe ich eigentlich das Besondere. Ich nenne das mal so, ich mache mich ein Stück weit zum Verbündeten. Mhm. Ja? Aber nicht nur zum Verbündeten deiner Person, wie du jetzt bist, sondern auch deiner Person, wie du sein könntest und welche Potenziale du hast.
Aber ist das nicht am Ende zu viel erwartet? Ich habe die Befürchtung, also ist Pflege dazu in der Lage oder wo wäre dann auch das Korrektiv von Pflege? Also nehmen wir eine Situation in einem Altenheim. Ja, also ich kenne das noch aus meiner Zeit, Da kommt alle Jubeljahre entweder auf Bestellung ein Arzt vorbei oder es kommt ein Arzt. Meistens haben wir Ärzte angerufen, wenn irgendwas Besonderes war. Aber es kann sein, dass dort über Wochen kein Arzt vorbeikommt. Und darum kann ich auch manche Angehörige verstehen, die Sorge haben vor übergriffigen Pflegekräften. Denn auch die gibt es. Also wo ist das Korrektiv in solchen Settings, wo es nicht mehr darum geht, wie selbstbestimmt, sondern eher wie machtvoll und vielleicht auch machtmissbräuchlich können Pflegen sein. Es geht ja in diese Richtung auch.
Ja, gut. Okay.
Also wie kann das Korrektiv sein? Können das dann nur wieder Pflegende untereinander?
Ich meine, eine ideale Variante wäre natürlich schon immer, dass Pflege in einem Gesundheitsteam arbeitet.
Ja.
Ja, dass es in so einem Gesundheitsteam unterschiedliche Beteiligte mit unterschiedlichen Kompetenzen gibt. Also wenn ich jetzt das nochmal mit der Wunde, da muss ich natürlich eine gut ausgebildete Wundpflegerin haben, die ich auch mal fragen kann. Mhm. Oder wenn ich mit einer schwierigen psychiatrischen Situation konfrontiert bin, eine Fachkraft für gerundete Psychiatrie, die ich fragen kann. Aber auch eingebettet sein in einem System, wo ich auch mal eine Ergotherapeutin fragen kann oder auch einen klinischen Psychotherapeuten. Das Problem in manchen Settings ist, dass die Pflege doch weitgehend sehr isoliert diese Dinge tut und oft auch nicht gut informiert ist. Also gerade im psychiatrischen Bereich, wie gehe ich mit einem depressiven Menschen um, wie gehe ich mit einem Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung um, da fehlt es oft einfach an dem Wissen und der Kompetenz, allerdings eben auch an der Vernetzung. Nicht? Und da sehe ich schon einen Zusammenhang. Also ich glaube, dass Eigenständigkeit, Selbstständigkeit auch immer mit der Urteilsbildung zusammenhängt.
Und mit einem hohen Maß an Verantwortung.
Verantwortung, aber Verantwortung, die auch durch Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen gedeckt sein muss.
Mhm, genau.
Und damit kommen wir auch an dem Thema Akademisierung nicht ganz vorbei. Also
ja.
Das heißt, je eigenständiger über eine Akademisierung ein Pflegender handelt, desto eher kommt er auch auf Augenhöhe mit den anderen Gesundheitsarbeitern und kann diesen moderierenden, verhandelnden, brückenschlagenden Weg auch auf ganz andere Weise begründen.
Also dann geht es gar nicht so sehr darum, bei dir in deinem Anliegen zu sagen, dass dieser Bereich, der jetzt vielleicht noch ärztliche Tätigkeit ist, könnte genauso gut von der Pflege übernommen werden, sondern es geht darum, dass Pflege zusammen mit anderen Disziplinen der Ergotherapie, dem Psychologen und so weiter auf Augenhöhe arbeitet und gemeinsam zu einem, und den Angehörigen nicht zu vergessen, gemeinsam zu einem und den Klienten vor allen Dingen nicht
zu vergessen. Also es gibt ja so in der Forschung einige Studien, die darauf hinweisen, dass gute psychiatrische Pflegende oft bei Menschen mit einer Depression oder einer anderen affektiven Erkrankungen einen wichtigeren Beitrag für die Gesundung, für die Recovery dieser Menschen spielen, als dies der Psychotherapie, der Arzt oder auch das Medikament bewirkt. Ja, das heißt also, ich glaube schon, dass dieses Aushandeln, dieses Verhandeln, das immer wieder Zugehen, das Integrieren in den Alltag, ja, das ist immer so diese Position eines Gegenübers, den ich aber als seelsorglich Verbündeten erlebe, dass das eine Position ist, die gerade in der Alterspsychiatrie außerordentlich wichtig ist, und darin sehe ich die Kompetenz, nicht, dass ich da jetzt Medikamente übernehme oder dass ich so ein kleiner Psychotherapeut werde.
Genau.
Ich denke, diese Dinge zu wissen, ist sinnvoll, damit ich an ihn anknüpfen kann.
Ja.
Damit ich, sagen wir mal, Elemente von Therapie auch in meinen Alltag verankern kann. Aber letztlich ist mein Auftrag der Assistenz, der Begleitung, des Alltagsmanagements, diese Form einer verbündeten Position und nicht Vorbehaltstätigkeit.
Mir ist es wichtig, das eben auch nochmal festzuhalten. Also wenn man sagt, es geht eben nicht darum, das Feld der Pflege zu erweitern auf Teile der Psychologie, Teile der Medizin und so, auch solche Forderungen gibt es ja.
Das kann sein, ist aber nicht der Kern.
Ja, aber das ist eben nicht der Kern, sondern es geht eher darum, dass man das Pflege in den Bereichen, die originär Pflege und pflegerisch sind, sozusagen die Bestimmungshoheit hat und auf diese Art und Weise auf Augenhöhe mit anderen Disziplinen gemeinsam arbeitet.
Der Arzt kann mir nicht wirklich sagen, wie ich das Altersmanagement mache.
Genau.
Der Psychologe kann mir nicht sagen, wie ich das Altersmanagement machen soll.
Aber
aber der Psychologe könnte mir helfen, bestimmte Situationen anders aufzufassen,
genau,
anders anzulegen, genau. Genau. Bestimmte Reizsituationen zu vermeiden. Ja, und davon könnte ich wiederum im Umgang mit dem Patienten profitieren.
Aber ich finde das gerade noch mal wichtig, denn es ist einfach tatsächlich so, dass man immer wieder mitbekommt, also wir haben sowieso zu wenig Ärzte, darum kann doch Pflege auch das und das und das übernehmen. Das mag unter Umständen an manchen Stellen auch möglich sein, aber das sollte nicht sozusagen unser Bestreben sein, sondern Bestreben sollte ja sein, das, was wir machen, besser auszufüllen und verantwortungsvoller auszufüllen, als wir es vielleicht jetzt schon zu diesem Zeitpunkt machen.
Ich würde da noch gerne so einen kleinen Schlenker reinbringen. Also gerade im Alter sind ja viele psychischen Erkrankungen eher chronisch,
ja,
und auch mal behandlungsresistent.
Ja. Ja.
So, es geht also doch in vielen Fällen eher darum, zu lernen, mit solchen Verfassungen zu leben, mhm, mit meinen Ängsten zur Rente zu kommen, nicht gegen meine Depression, sondern mit meiner Depression zu leben, nicht gegen meine Demenz zu kämpfen, sondern mit meiner Demenz meinen Frieden zu machen.
Genau.
Und da sehe ich die besondere Kompetenz, ja, von Pflegenden, dass sie so in der Rolle als seelsorglich Verbündete das Leben mit diesen Verfassungen erträglich machen können.
Wo nicht der Kern der Therapie Heilung von etwas,
nein,
ist, sondern Begleitung bei Krankheit,
ja, oder mein Lieblingswort Seelsorge. Ja, also Seelsorge,
ja,
nicht in einem religiösen,
ja,
Touch, das meine ich damit nicht,
okay,
sondern
da
das Begleiten, aushalten, dabei sein, nicht weglaufen und ein Gegenüber im Alltag zu sein. Das wäre für mich so eine Rolle, wo ich die Kompetenz sehe. Und ich glaube, in der Tat, um da nochmal zurückzukommen, je begründungsfähiger Pflegende sind, je mehr Wissen sie haben, je mehr Wertschätzung sie von außen bekommen deswegen, und das drückt sich letztlich eben auch in einem akademischen Status und Umständen aus, desto mehr gewinnen sie auch an Selbstbewusstsein.
Wobei ich dort natürlich die Befürchtung hätte, vielleicht geht das auch gar nicht anders, dass es sich einfach nur die Entscheidungsbefugnis von den Ärzten auf eine akademisierte Pflegeperson überträgt, ja, die dann wiederum darum die gleiche Entfernung zu den übrigen Pflegern unter Umständen hat, wie vorher der Arzt zu der Pflege. Da, zumindest müsste man darauf achten,
aber
dass man das besser
muss es ja mal anfangen.
Ja,
ja.
Ich möchte noch einen Aspekt nennen, wenn wir darüber reden, über Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit von Pflege. In meiner Erfahrung in der Pflege, also ich kann das meiste teilen von dem, was wir besprechen. Aber eines, was wir noch ganz außer Acht gelassen haben, dass es viele Pflegende gibt, die gar nicht diese Eigenständigkeit wollen und diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Ich kann das nicht an Zahlen festmachen, aber ich kann es zumindest aus meiner Erfahrung festmachen, dass es immer auch ganz viele eigentlich in der Mehrzahl Leute gab, die froh waren, wenn es Regeln gab, die ihnen vorgesetzt haben, worum sie sich nicht kümmern mussten und wenn sie keine Entscheidung treffen mussten. Wie gehört das zusammen? Wie passt das zusammen an der Stelle? Also es ist ja klar, zum Beispiel, wenn du eine Ausbildung oder ein Studium zum Mediziner machst, weißt du, du musst Entscheidungen an bestimmten Stellen treffen. Eigentlich müsste doch einem Pflegenden, wenn er Pflege lernt oder studiert, auch klar sein, dass es Momente gibt, in denen er oder sie Entscheidungen treffen muss. Das scheint aber nicht so zu sein.
Also für mich ist das immer so eine Frage von Huhn und Ei.
Ja.
Also die Haltung, denke ich, wird immer bestimmt von den Rahmenbedingungen, in denen man arbeitet. Und wenn eine Leitung das Risiko der Wette eingeht, so nenne ich das mal, Mitarbeitern etwas zuzutrauen,
ja,
ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also Leitung muss die Wette eingehen, Mitarbeitern etwas zuzutrauen, darf sie aber bei dieser Wette auch nicht alleine lassen. Und das ist für mich immer dann ja so eine Frage von Führung, von Begleitung, von Coaching, ja, dass man Mitarbeitern auch was zutraut, aber eben sie auch befähigt und in den Prozess des Erlernens nicht alleine lässt. Und das ist aus meiner Sicht besonders eben ein Thema der Altenhilfe.
Ja? Und dort nochmal in besonderem Maße, um das etwas salopp zu sagen, heutzutage, wenn du dich arbeitslos meldest, egal was du vorher gemacht hast, ist das Erste, was man dir anbietet, eine Ausbildung in der Altenpflege, dass bei weitem nicht jeder, der in diesem Bereich arbeitet, in der Lage ist, auch Entscheidungen
zu treffen. Aber noch einmal, ich glaube ganz bestimmt, wenn die Rahmenbedingungen darauf angelegt sind, Menschen, ich sag mal, in ihrem Potenzial zu fördern, und man Menschen etwas zutraut. Und das ist natürlich jetzt je nachdem, wo einer in seiner Entwicklung steht, auch an ganz, mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten zu realisieren.
Versuchen wir es noch einmal zusammenzufassen. Es geht also nicht darum, dass Pflege unbedingt das eigene Feld erweitert und von anderen Disziplinen etwas übernimmt und darin dann selbstbestimmt arbeitet, sondern es geht eher darum, dass Pflege selbstbestimmt das Feld bearbeitet, was ihm jetzt schon aufgetragen ist, zum einen, und das Weitere, dass es darum geht, oder es geht darum, dass Pflege auf Augenhöhe mit anderen Disziplinen, die an der gerontopsychiatrischen Versorgung in unserem Falle beteiligt sind, zusammenarbeitet. Eine Möglichkeit kann auch sein, dass Pflege sozusagen moderiert das Geschehen, den Fall moderiert, das Geschehen moderiert und dass die Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit der Pflege dadurch deutlich wird, dass sie die verschiedenen Stränge zusammenbringt, die verschiedenen Behandlungsstränge zusammenbringt und am Ende hilft, durch den Prozess zu führen.
Ja.
Ist das so ungefähr das?
Genau, also dass man im Grunde genommen immer wieder schaut, was bedeutet das für den Alltag? Was bedeutet das für das Überleben des Patienten in der Situation, in der er sich jetzt befindet? Welche Unterstützung kann er überhaupt annehmen?
Ja.
Ja. So, und wie kann man zu halbwegs erträglichen Verfassungen beitragen? Also, dass man diese, ich sag mal, diese verschiedenen, also Pflege ist halt nicht sozusagen auf einer bestimmten Spur isoliert unterwegs, wie vielleicht der Arzt oder der Physiotherapeut oder der Physiotherapeut, sondern Pflege hat halt diesen integrierenden Anspruch, aber immer unter der Perspektive, dass der Klient auch gesundheitsfördernde Aspekte in den Alltag integrieren kann, dass ich da so eine Brücke für ihn baue, zum Beispiel, dass er seine Medikamente mitnimmt, dass er wieder was trinkt, dass er Körperpflege zulassen kann, dass Schwellenängste abgebaut werden. Und insofern hat Pflege so ein Stück Steuerungsfunktion, wie viel Therapie, wie viel dieser Dinge ein Mensch zulassen kann und vielleicht auch ab welchem Punkt er überhaupt in der Lage ist, zum Beispiel zu entlassen zu werden oder auch wieder in eine größere Selbstständigkeit zurückgeführt zu werden.
Also wie gesagt, damit wäre ja quasi Pflege prädestiniert dazu, diese Moderation eines solchen Prozesses zu übernehmen.
Steuerungsfunktion.
Ja. Okay. Ja, soweit das Haustheater aus dem Dezember vergangenen Jahres. Im Februar wird es ein neues Haustheater geben und da wird es gehen um Sexualität in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Thema, an dem wir schon seit vielen Jahren dran sind, uns damit beschäftigen und da gibt es eine Menge zu sagen und auch zu diskutieren. Das war's mit der Episode 2 des Podcasts des Dialogzentrums Leben im Alter unter dem Dach des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege an der Hochschule Osnabrück. Meine Güte, langer Titel, heißt aber so. Also, das DZLA. Es verabschieden sich Nils Hensel, Christian Müller-Hergel und Detlef Rüsing. Am letzten Donnerstag des Februars wird es den nächsten Podcast geben und ich denke, auch dann wird es wieder spannende Sachen geben. Bis dahin, wer es nicht so lange abwarten kann, schauen Sie einfach auf den Blog des Dialogzentrums unter www.dzla.de. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing. Tschüss. Wissenstransfer mit AI. Der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter.